Kalachnikov.
Kalajdzic.
Klatschnitschitsch.
Batic.
Klatschnitsch. So, hallo zusammen.
Hallo.
Bisschen Applaus zu Beginn, bitte. Einspielen. Ja.
Applaus für die Marathonläufer.
Ja, schade, jetzt hört man es nicht mehr.
Ja, mussten extra den Podcast nach hinten schieben, damit das Geklatsch im Hintergrund weg ist. Ja. Nein. Ein
paar Leute waren auch echt so, weißt du, so richtig, als wäre es eingespielt, immer in der gleichen Frequenz geklatscht und dann immer so, weißt du, achtmal klatscht und dann so ein Wuhu! Und denkst, echt, nach dem zehnten Mal denkst, oh Junge, was geht eigentlich ab? Vor allen Dingen, die können ja auch nicht mit allen verwandt sein, werden die irgendwie bezahlt, dass sie da irgendwie Gas geben oder ich meine, ist das Leuten, schreibt uns mal, geht ihr gern zu Veranstaltungen, Marathon, was weiß ich, Fußballspiele und feuert einfach die Leute an? Ist das so ein Ding?
Also eben bei uns hier an der Kreuzung stand auch einer mit einem, ich weiß nicht, was auf dem Schild stand, aber der hatte sowas und war so ein bisschen rausgelehnt. Ich habe das Gefühl, der hat einfach irgendwie High Five sozusagen verteilt und jeden abgeklatscht, der da vorbeigelaufen ist.
Oh Mann, ey.
Es gibt ja auch die Leute, die auf Festivals rumlaufen mit so einem Free Hugs-Dings,
ja,
weißt du, und dann umarmen sie ihn.
Ja,
klar, kann man machen, wenn man es geil findet. Wäre ich jetzt nicht der Typ für, aber.
Ja, da verstehe ich es ja irgendwie noch so, irgendwie, keine Ahnung, Liebe verteilen und bekommen, so, weißt du, oder Nähe.
Vielleicht ist es einfach eine Methode, um Leute aufzureißen.
Ja, ein bisschen sich zu reiben. Ne? Aber jetzt irgendwie an der Laufbahn oder so stehen und dann fremde Leute einfach, ja, gib Gas. Was? Nee.
Ja.
Die einzige Situation, in der ich so wildfremde Leute anfeuern würde, wenn sie an einem zentralen Punkt als Gladiatoren verkleidet aufeinander losgehen würde, da wäre ich, jawohl, yes.
Da wär ich voll dabei. Schlag ihn tot. No.
Ganz genau. Ja.
Rope me.
Oh Gott, ja. Drisch mit dem Arm auf ihn ein. Dann schmeiß ich dir so eine riesen Hellebarde aus.
Genau.
Zieh ich aus meiner Toga und schmeiß sie weg. Das ist meine riesen Hellebarde.
Ja, schön viel Platz unter der Toga.
Wenn ich mit meiner riesen Hellebarde mit meiner Toga laufe, dann kriegen alle schon immer Respekt.
Genau.
Ist immer zwei Armlängen Abstand automatisch.
Na. Gut, das ist doch eine schöne Einleitung für heute.
Ah, ja.
Denn es geht um Gladiatoren. Nee.
Spiele.
Ja, wie versprochen, wenn man so will. Vielleicht habt ihr euch schon drauf gefreut. Sprechen wir dann quasi zum Abschluss von dem ersten Buch noch die Filme.
Filmsche.
Ja.
Eins und zwei, weil die ja quasi auch das Buch beinhalten.
Genau.
Sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob Film 3 wurde ja jetzt irgendwie gestern vorgestanden bestätigt, ne?
Mhm.
Dass Denny dran arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob der dann die nächsten zwei Bücher oder nur das Messiah als Vorlage hat.
Habe ich mich auch gefragt, weil die sind ja nicht so lang, ne? Da könnte man quasi 2 in 1 machen, aber weiß ich nicht.
Ja, und ich glaube also Band 1, 2 und 3 gehören ja sozusagen als erste Trilogie zusammen.
Ach so, na, stimmt.
Und dann gibt's noch die zweite, ne?
Na.
Ja.
Na, wahrscheinlich machen sie das so.
Denke ich mir fast, ne? Das macht wahrscheinlich Sinn. Ne? Wobei, ich habe mal ganz kurz das Ende vom nächsten Buch gelesen. Da bin ich ganz sicher, ob das Sinn macht. Aber ja,
okay. Schauen wir mal. Ich weiß auch, das habe ich früher manchmal bei Büchern auch gemacht, dass ich einfach den letzten Satz gelesen habe und dann angefangen habe. Irgendwie seltsam.
Ja, ist wirklich seltsam. Das mache ich sonst eigentlich nie, aber da hat es mich irgendwie plötzlich interessiert.
Nicht inhaltlich dann das Ende, um zu gucken, was wir sagen. Einfach echt nur den letzten Satz.
Nur den letzten Satz. Nee, ich hab so mal über die letzten zwei Seiten so quer gelesen.
Und okay.
Mir den ultimativen Spoiler gesetzt, weil es tatsächlich echt ein Cliffhanger-Ende ist, glaube ich.
Okay, ja, krass.
Jetzt aber zu den Filmen.
Ja.
Filmologie.
Gut. Podcast vorbei.
Ja. Okay. Filme waren auf jeden Fall gut, auf jeden Fall sehenswert.
Und auch grundsätzlich so als Adaption echt auch gut gelungen, also eben gut adaptiert sozusagen, ne,
mit ja.
sinnvollen Änderungen, aber auch schon sehr treu insgesamt so für die Charaktere und die Story.
Also gerade der erste Film ist ja schon wahnsinnig nah an der
Naja, genau.
Vorlage. Also ich meine, Inhalt brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht. Beim zweiten vielleicht mehr, weil sich da mehr ändert.
Mm.
Aber inhaltlich ist einfach, können ja unser Podcast hören, ne?
Genau, nee, aber eben, ich habe es auch gedacht, als ich dann gestern nochmal gesehen habe, dass eben, dass da echt, also selbst manche Dialogzeilen sind ja sogar so im Buch und auch eben auch die Abfolge, die Sequenzen von,
ja,
von vom Inhalt so, ist echt eigentlich exakt, ne? Das eben hat sich im zweiten dann ein bisschen verändert hier und da, aber eben im ersten Film ist ja echt, echt sehr, sehr nah dran.
Ja, also den kann man echt,
Ich habe nur gedacht, dass sie vielleicht, also eben, weil ich fand eben die ersten 90 Minuten oder so, ging ziemlich schnell rum und dann war plötzlich schon der Verrat sozusagen, ne? Man hat irgendwie gedacht, es gibt noch ein paar Szenen vom Duke und so auf Arrakis, aber da war doch dann direkt der Verrat und eben, ich fand dann manche Szenen kamen dann vielleicht ein bisschen kurz, aber klar, das ist vielleicht auch, jetzt wenn man das Buch gelesen hat und man weiß, was da noch drin gewesen wäre, hätte man es vielleicht gern gesehen, jetzt so als normaler Kinogänger, würde ich mal sagen, ist trotzdem verständlich, dass sie es rausgelassen haben. Aber eben, ich fand zum Beispiel die Strategiebesprechung ein bisschen kurz, weil dann, er kommt dann rein, dann heißt, dann sagt, gibt's einen kurzen Austausch nur und dann sagt Harvard, ah ja, wir haben nicht mehr so viel funktionelle Geräte sozusagen und er sagt dann direkt, ah ja, er will sich die mal anschauen und er will sich auch mal so einen Crawler anschauen und dann cuttet's direkt dahin. Und das fand ich dann zum Beispiel ein bisschen schade, da hätte so ein bisschen mehr Kontext und was sie so planen, wäre irgendwie interessanter gewesen, aber.
Ja, also, ich meine, vielleicht machen wir jetzt erstmal Inhalt von den ersten beiden, dann die Besetzung und dann generell nochmal so zur Einschätzung oder weil ich glaube, sonst geht's zu sehr durcheinander. Das,
ja, das kann schon sein. Aber das war eben jetzt nur so quasi eine.
Ja, nee, das Beispiel. Ich glaube, damit kann man auch tatsächlich ganz gut einsteigen, weil ich sag mal, es gibt ja ein paar, also es gibt mehr Sachen, die weggelassen wurden, und ein paar Sachen, die so leicht verändert wurden. Und am Anfang das ganze Start auf Caladan und so ist ja eigentlich relativ buchgetreu alles, ne? Und dann auch der Besuch von der Helen Gaius Moyam, was weiß ich, und im Skom Jabbar und der ganze Zeug, also ist ja auch die Szene, ne? Ist ja quasi fast so, also ja.
Es gab nur noch eine Szene davor, ich weiß nicht mehr genau, ob die im Buch auch so war, als einer eben der Herald of the Change vom Imperium angeflogen kam und gesagt hat, eben offiziell, was ja alle schon wussten, dass eben Atreides eben Arrakis übernehmen soll und dann quasi so formal fragt, ob sie akzeptieren und er dann eine kurze Rede hält und sagt, eben wir akzeptieren. Eben habe ich noch gedacht, eben die kann ich mich nicht erinnern im Buch.
Nee, stimmt, die gab's tatsächlich nicht.
Aber es war halt auch ein bisschen Exposition dann für einen Film, was natürlich praktisch ist.
Ja, es war auf jeden Fall stimmig, ne? Ich meine, wer den ersten Film auch gesehen bevor, oder wir haben gesehen, bevor wir die Bücher gelesen haben und so. Deswegen,
weit vorher sogar,
ja. Und da war er für mich eben auch durchgängig stimmig. Und was dann auf Arrakis angekommen, so ein bisschen rausgekattet wurde, war das ganze Thema irgendwie Bezug von dieser Villa. Mhm. Ich meine, die Mapes war dabei, das war witzig, weil an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Also als ich den Film nochmal geguckt hat, dachte ich eigentlich, dass die komplett fehlt, aber dann waren die dann doch da.
So ging es mir auch bei der Szene, als Jessica die ausruhig dachte, ach, ja, das haben sie sogar drin gelassen und auch der hinten im Hintergrund sieht man auch den Stierkopf, ne, wie sie den auspacken und so. Und der wurde ja auch ein paar Mal sogar im Close-Up gezeigt, kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Und sie erwähnt es ja sogar mal kurz, ne, also auch auf Kanada noch, sagt irgendwie Paul Soft, ja, der so hier, der mein Opa, also so Letos Vater, der hatte zum Sport oder als Hobby irgendwie hier Stierkämpfe und sowas und fand ich irgendwie witzig, weil daran konnte ich mich auch nicht erinnern, dass es überhaupt ein Thema war. Aber wie gesagt, die Szene war dann, fand ich auch cool, dass die so drin blieb. Natürlich ein bisschen gekürzt, aber auch so die Reaktion von der Shadud dann, als sie ihr dann das Christknife gibt und dann sagt sie quasi das Richtige und dann auch dieser johlende Sound, den sie dann da macht, so wie es im Buch auch war, fand ich irgendwie witzig.
Ja, ich meine, man kriegt halt weniger aus Jessicas Gedankenwelt mit. Das kommt im Buch stärker, kannst du halt im Film nicht irgendwie.
Nee, klar.
Nicht wirklich sinnvoll umsetzen und dieser Raum fehlt, ne, da von den Fenrings sozusagen, dieses Gewächshaus und überhaupt die ganze Wasserdebatte.
Ich habe nur gedacht, ob das, weil es gibt eine kurze Szene, als der Duncan in so einen Raum läuft, wo so ein paar Glasvitrinen und sowas sind mit Pflanzen drin, ob das das hätte sein sollen, rein vom Raum her, aber eben die Bedeutung für die Story. Genau, aber daran habe ich mich dann erst erinnert, als ich es irgendwie dann mit C davon hatte und dann habe ich auch gesagt, eben weil die eigentlich auch die Nachricht dort gefunden haben, ne, dass es einen Verrat geben wird, das war ja dann gar kein Thema, ne, im Film. Also wir wussten das nicht, dass es geben wird unbedingt und die, also eben die wussten, dass es gefährlich wird dort politisch, aber nicht, dass es akuten Verrat geben wird, so auf die Art.
Ja, ja.
Das war dann schon ein ziemlicher, ja, ziemliche Veränderung zum Buch.
Und auch, du hattest vorher die Lagebesprechung und dann das Wegcutten zu der anderen Szene. Auch die Besprechung mit Stilgar sozusagen findet ja ein bisschen anderer Atmosphäre statt tatsächlich. Was ein bisschen schade ist, weil im Buch findet die ja statt in so einem Besprechungsraum mit ganz vielen Offizieren der Atreides, ne, so ein bisschen.
Genau, das war ja dann am Ende von dieser Strategiebesprechung sogar dann, oder? Von dieser, da fangen sie damit an, jeder erzählt so, eben Harvard erzählt von diesen Geräten, die nicht funktionieren und am Schluss kommt dann Stilgar rein.
Aber da sind sie doch nur, also da sind ja nur Harvard, Paul, der Baron und, der Baron, der Herzog.
Also sind zwei verschiedene Szenen im Boden gewesen.
Also die sind doch an so einem Steintisch sind sie doch und diskutieren das und da kommt dann Stilgar und drumrum waren ja keine, genau. War jetzt nicht die Atreides-Meute sozusagen. Es wirkte alles sehr viel hochherrscherlicher als im Buch, wo es ja eher so hemdsärmelige Offiziersbesprechung ist.
Genau, aber eben in dieser, also eben im Film sind es halt zwei verschiedene Szenen, genau.
Ja,
im Buch ist eine und eben, wo auch die anderen Offiziere dabei sind, die halt gar nicht, also wie gesagt, die sind zwar dann da am Tisch, aber es sagt eigentlich keiner was. Also.
Weil eben, als Stilgar auf den Tisch spuckt, reagiert doch, glaube ich, nur Halleck dann irgendwie, indem er dann irgendwie das Schwert ziehen will oder so und Idaho hält ihn dann zurück und spuckt auch hin und zeigt so, wie es halt funktioniert und so. Aber es wirkt halt ein bisschen, es wirkt nicht so nah, so muss es vielleicht auch nicht, weil die nächste Szene dann da mit dem, oder die Szene mit dem Duke, mit den Fliegern und so, das dann wieder zeigt, dass er da hands-on und sowas ist, aber
ja. Ja, eben da hätte man, also eben da hätte man auch ein bisschen mehr sogar Exposition reinpacken können in diese Strategiebesprechung. Und das dann gleichzeitig interessanter machen, eben wenn dann Stilgar kommt, aber gut. Ja, es war auch okay. So, wie gesagt, ich fand, es wirkte nur ein bisschen arg kurz, als ich es dann gesehen habe und gedacht habe, ja. Und vor allem Harvard hatte eh so wenig Szenen im Film, auch im Vergleich zum Dings, ne? Also auch der ganze Konflikt zwischen ihm und Jessica kommt im Film gar nicht raus, ne? Also ist eigentlich gar kein Thema.
Ja, stimmt.
Eben, weil ja gerade diese ganze Sache mit dem Verräter gar nicht bekannt war, das war eigentlich, aber ja, wie gesagt, irgendwo auch verständlich, dass es rausgelassen
haben. Ja, ich wollte auch sagen, ja, ich vermute wahrscheinlich, also man wollte dann auch nicht mit Komplexität überfordern,
genau.
Das Buch ist schon auch sehr.
Und auch so als Sci-Fi-Setting mit dem Arm drum und dran, ist ja schon relativ komplex, ne? Da braucht man nicht noch so viel innere Konflikte noch dazu haben. Das würde in der Serie würde sowas dann gehen, aber in einem Film dann vielleicht nicht.
Auch, dass Paul Mentat werden soll und so, das findet alles nicht statt, das macht auch Sinn, weil sonst denkst du ja, also was ist jetzt das noch? Und
auch das ganze Konzept von einem Mentat wird auch gar nicht groß erklärt im Film.
Nee.
Also
nee,
auch Peter, ne? Ich meine, der hat ja auch relativ wenig.
Ja,
als,
Peter
von der Baron,
ist
von der Baron
sehr
Seite.
Farblos, ja.
Er ist ein bisschen bleich. Das stimmt wohl. Nee, aber eben, das wird auch gar nicht, aber es ist auch gar nicht so notwendig, ne? Also er dreht dann einmal die Augen hoch, als er da irgendwie erklärt, was das gekostet hat und das zeigt uns dann, ja, okay, der kann rechnen.
Ja, deswegen kann ich das nicht, kann meine Augen nicht so hoch drehen. Komm deswegen auch nie aufs richtige Ergebnis.
In den Kopf gucken, ja.
Ja.
Das ist eher durchsichtig.
Richtig. Ja, dann kommt diese Helikopter-Szene, ne?
Mit Kainz, Frau Kainz.
Frau Kainz. bisschen anders als im Buch. Auch eine Person, die weniger Screentime und weniger eigene Agenda bekommt als im Buch, ne?
Ja.
Was ein bisschen schade ist, aber auch wieder nachvollziehbar.
Ja, eben, ich dachte dann, ja,
dafür lebt die Figur auch zu kurz.
Ja, eben, das ist halt die Sache, ne?
Um ihr da noch auch dieses politische Ding, es wäre eigentlich ziemlich cool, aber wahrscheinlich auch was eher in der Serie stattfindet, wo dann irgendwie noch die Banken und die Space-Gilde stärker und irgendwelche Schmuggler und
eben diese ganze Dinner-Szene sozusagen, ne, wo diese ganzen Konflikte so ein bisschen rauskommen und auch jeder Charakter so ein bisschen abwägt, wer wie stark ist und sowas. Das war im Buch schon interessant, aber wie gesagt, auch verständlich, dass es nicht drin ist, weil es halt auch viel mit Jessica, so ein Pauls innerem Monolog passiert, ne? Und es ist halt dann schwierig im Film, wenn man das nicht anfängt, dann macht man es auch in so einer Szene plötzlich nicht. Also
ich glaube, man hätte die Szene schon hinkriegen können, aber sie hätte way too much time gebraucht wahrscheinlich. Ja. Also da hätte ich bestimmt 20 Minuten für diese Szene insgesamt, damit die Leute das verstehen, damit sie schlüssig ist und alles, ne?
Genau.
Und das wäre viel zu viel gewesen. Deswegen verstehe ich schon mein.
Ja, nee, ja. Eben, es ist eben, wenn man das Buch gelesen hat, findet man es für keins ein bisschen schade, weil auch eben so diese, am Anfang noch diese Überlegung, okay, ist er auf unserer Seite oder nicht, oder wie sehr kann man auf den sich verlassen als imperialer Gesandter sozusagen. Das kommt halt im Film dann nicht so rüber, aber ja, wie gesagt, ist auch verständlich.
Ja. Spielen Sie mal den Imperial March.
Und der Tod war anders, ne, aber ja, auch der schlüssiger
der Tod,
eigentlich.
Todwandisch?
Der Tod von keins war anders.
Ja.
Weil sie ja im Film auf dem Wurm wegreiten will, was cool ist, weil das auch damit so ein bisschen gezeigt wurde, dass es möglich ist. Und dann kommt aber ein Sarika und sticht sie ab, ne? Und dann kommt aber der Wurm dahin und so, was auch ganz cool war eigentlich. Also schon noch eine bessere Szene, als irgendwie einfach nur auf so einer Gasexplosion.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich wirklich, muss man sagen, eigentlich fast besser gelöst.
Ja. Davon gibt's ein paar,
ja. Ja, genau, also die Helikopter-Szene, die jetzt kommt, auch ziemlich buchnah, ne, mit den Anzügen, die keins checkt, und bei Paul ist schon von Anfang an richtig und so, also ziemlich cool.
Da fand ich es auch gut, wenn wir schon vorhin bei inneren Monologen waren, weil im Buch ist es ja dann von keins ein innerer Monolog, wie er denkt, ist auf der One passt da automatisch rein, als hätte er es schon immer getragen. Und im Film haben sie es dann so gemacht, das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass sie es dann auf dieser Chakopsa-Sprache mehr oder weniger zu sich selber sagen, aber halt auch so ein bisschen, weil sie gebannt sind. Und es gab ein paar Szenen und ich finde, das hat trotzdem funktioniert. Das war eigentlich ganz cool.
Ja, ich finde auch diese Helikopter-Szene, ich würde fast sagen, dass das meine Lieblingsszene ist im Film. Ja, ich glaube schon. Also der Abschnitt, den fand ich schon extrem cool.
Na.
Inszeniert. Also wirklich auch extrem gut gespielt, auch von Oscar Isaac. Wollen wir nachher nochmal drauf eingehen, aber also ich fand, die hat einfach extrem gut funktioniert. Und gerade wenn du es nicht gelesen hast, fand ich, deswegen, das war auch noch eine Szene, die mir sehr stark präsent war. Sonst habe ich irgendwie recht viel von dem Film auch vergessen gehabt. Ich weiß auch nicht warum, er fiel mir gut, aber es war vielleicht auch zu viel, weißt du, aber das hatte ich noch präsent und die fand ich echt richtig cool. Und ich fand auch cool die Umsetzung, dass dieser Carry-All kommt, aber augenscheinlich sabotiert wurde oder zu alt ist oder so. Weil im Buch kommt er ja einfach nicht.
Genau, und da weiß man es auch noch nicht ganz, ne? Ist jetzt einfach nur ein Fehler oder ist da eben auch, sind da Hackhornens dahinter? Und eben so finde ich es auch besser rübergebracht eigentlich.
Also das hat echt richtig gut funktioniert, auch von der Dramatik her und die Leute, die dann, und den Wurm kannte man ja bis dahin dann so auch noch nicht, und Spannungsbogen, Paul natürlich da irgendwie noch draußen und kommt gerade so mit Halleck noch in den Heli rein und ja, doch schon, also das fand ich, ist glaube ich meine Lieblingsszene vom ersten. Es gibt noch zwei, drei andere, aber die ist mir so präsent, auch als ich es dann nochmal angeguckt habe, dachte ich, das ist echt gut gemacht, das ist echt noch ein Stückchen aufregender und mitreißender als im Buch. Also, stark.
Ja, doch, die war echt gut. Und halt auch eben cooles Character-Building, so ein bisschen auch für den Duke, ne, der dann sagt, okay, wir machen es selber und er spottet ja auch den Wurm und so und fliegen dann runter und sagen, ja, wir nehmen die Leute auf. Und ich meine, was im Buch davor, glaube ich, noch eher ein bisschen durchkommt, als bei den Dialogen, was im Film jetzt nicht so war, so ein bisschen diese leichte Konkurrenz so ein bisschen zwischen Kainz und dem Duke, ne? Das war jetzt im Film nicht unbedingt so.
Ja.
Aber ja, wie gesagt, dadurch, dass Kainz da jetzt nicht so aufgebaut wurde, ist, wie gesagt, auch verständlich und ist ja auch noch relativ früh im Film, ne?
Und er war ja kritisch im Hintergrund, weil der Duke doch sagt, ist das ein Wurmzeichen? Und dann guckt Kainz relativ lang und sagt, glaube ich, auch was irgendwie mit, dass er das erkannt hat oder sowas, ne? Auf die Entfernung. Da merkt man schon so, Kainz ist jetzt nicht so, er ist schon leicht kritisch distanziert, aber mein, vielleicht ist es auch eher, wenn man es halt weiß, ne? So.
Ja, eben, auch fand ich so, wie die Line gesprochen wurde, wirkt es jetzt eher mehr lobend als So ein bisschen zynisch oder keine Ahnung. Es war nur witzig, während der Szene, als die losgeflogen sind, ist hier gerade der Rettungsheli vom Loretto-Berg losgeflogen. Das war sehr immersiv, auch aus einem traurigen Grund wahrscheinlich. Aber
halt. Ja, vermutlich, ja. Ja, dann, was kommt denn danach? Kommt, geht's schon in Richtung Verrat, oder?
Ach ja, hatten wir die Dings, war davor, oder war das dann danach, die Szene mit dem Hunter-Seeker in Pauls Zimmer?
Ah, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, die ist vorher, aber ja.
Ja, weil das war, wusste ich auch nicht mehr im Film, dass es dann auch, dass den Typ auch im Keller dann gefunden haben, der da lag. Also wusste ich nicht mehr, klar macht Sinn, wenn es schon auch drin ist, dann muss es ja doch der Typ dann da sein. Und eben Harvard dann direkt sagt, ja, eben ich dank ab sozusagen. Aber ja, aber stimmt, das war davor wahrscheinlich. Ja, doch, das war vor der Strategiebesprechung, weil dann, als Paul dann reinkommt, sagt irgendwie Gurney was darüber, dass er eben irgendwie den Hunter-Seeker zerschlagen hat oder irgendwie so. Genau, war davor.
Ja. Neben die ist ja auch ziemlich so umgesetzt wie im Buch, ne, dass Marpes reinkommt und dann Paul das gerade noch fängt und ja. Ah, ne, ich glaube, das kommt tatsächlich danach, so wie ich das auf Wikipedia gerade.
Okay.
Also es kommt tatsächlich dann die nächste Szene so, oder der nächste, ja.
Okay.
Und dann kommt auch gleich der Verrat, ne? Ist das so? Oder die Inhaltszusammenfassung ist.
Ja, also es.
Das kann man irgendwo.
Also auf IMDb ist die Synopsis normalerweise relativ gut meistens.
Okay.
Ich meine, ich habe ihn erst gestern gesehen, ich müsste eigentlich wissen, aber es kann sein, dass auch noch ein, zwei Hakons-Szenen dazwischen sind. Ich meine, darauf sind wir auch noch nicht eingegangen.
Nee, stimmt, die hat man noch nicht, ja.
Wahrscheinlich war es dann so, weil wie gesagt, die eine Szene zum Beispiel, die es ja gar nicht gibt im Buch, als der Peter dann auf Salusa Secundus ist und dann sagt, und dann eben mit diesem Sardaukar-Offizier da spricht und er sagt, er will so und so viele Bataillone.
Das ist die hinzugefügte Szene. Ich glaube, die einzige, die so wirklich richtig hinzugefügt ist, die es in der Form so gar nicht gab.
Und halt irgendwie fand ich auch witzig, Raban halt auch generell, da meinen sie halt einfach so, wie eben, wie er dann auch im Zweier war, ne, irgendwie, dass er direkt irgendwie rumschreit und immer so ein bisschen dümmelig reinguckt und ja, auch gab es ja auch eine Szene, weiß ich nicht, ob das war wahrscheinlich im Buch auch nicht so, aber wäre jetzt dann auch Haarspalterei wahrscheinlich, dass er den Baron fragt, warum die eigentlich weggeschickt wurden und warum Arrakis jetzt Atreides gegeben wurde, weil das macht die doch stärker und sowas. Und ja, da war dann eine kurze Szene, weiß ich nicht mehr, ob die im Buch war, aber ja. Aber eben diese ganze Dinner-Szene, was ja auch, also wo sie da auch an einem großen Tisch sitzen beim Baron, war ja auch eine der ersten im Buch mit denen. Gab's ja so dann eigentlich auch nicht unbedingt.
Nee, das stimmt. Ja, Raban wirkt schon ein bisschen.
Aber er hat eben wenigstens mehr Szenen im Film.
Ja. Das stimmt.
Genauso wie Duncan eigentlich auch, ne? Den fand ich im Film auch besser als im Buch.
Ja, insgesamt.
Also vor allem sein Tod. Aber so weit sind wir noch nicht.
Nee, aber ich fürchte, das Kapitel Duncan ist schon noch nicht zu, was Bücher angeht. Aber schauen wir mal. Ja. Ja, und dann kommt ja auch der Angriff, oder? Dann kommt der Angriff, oder? Liegen sie da im Bett? Oder?
Wahrscheinlich, ja, genau. Sie wollen ja, war noch eine kurze Szene zwischen Jessica und Leto, wo irgendwie sie will, dass er eine Schlaftablette nimmt,
stimmt,
aber er macht
ja,
sich.
Ja.
Und dann massiert sie ihm irgendwie seinen Kopf und er sagt, das ist doch viel besser. Und dann
massiert deinen Kopf.
Genau. Eben, und dann kommt auch schon der Verrat.
Massiert auf den Kopf. Ja. Kommt der Verrat.
Gut, dass er nicht die Schlaftablette genommen hat, weil sonst, na gut, hat ihm auch nicht viel geholfen.
Naja, hat ihm echt nicht viel geholfen, ne. Und es stand auch wie im Buch, ne? Da ist irgendwie die abgestochene Marpes und so. Und dann guckt er und dann kriegt er zack.
Ein Pfeil ins Knie.
Ja. Und dämmert weg und Juhe ist da und so und erzählt halt, ja. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen jetzt nicht so ausgeführt wie im Buch, aber ja.
Was vielleicht aber im Film dann auch besser war, weil das hat uns ja im Buch auch nicht so gefallen, dieses ganze Thema mit dem Imperial Conditioning vom US auf der, den kann man eh nicht brechen mental und dann eben, das war ja eben im Buch hat sich das ja eher so ein bisschen selber ins Knie geschossen.
Ja.
Im Film war das dann okay, dass man sagt, ja, okay, sie haben meine Frau, deswegen muss ich euch jetzt verraten, aber ich gebe dir den Giftzahn. Sagt man dann ja immer noch scheiße, aber irgendwo auch verständlich.
Ja, das stimmt schon.
Da braucht man nicht diese ganze Rumerklärerei mit dem Imperial Conditioning sich was ausdenken.
Weil, ja, die halt auch einfach irgendwie keinen Sinn macht, so wie sie im Buch steht, weil wenn man eine unbrechbare Konditionierung einführt und dann sagt, ja, die Hakonse haben sie gebrochen, indem sie die Frau entführt haben. Ja. Nee. Ja. Also, ich meine, dass da schon mal jemand dran gedacht hat, wenn er eine Konditionierung entwirft, dass
ja,
das nicht der Erpressungsgrund sein kann. Also bitte.
Und das ist ja auch so ein generischer Erpressungsgrund ja, auch. Aber
der Klassiker an sich.
Da hat er selbst Liam Neeson hat es nicht gebrochen.
Da, wenn dem Hund was passiert, okay. Aber.
Also, das ist ja Keanu Reeves, oder?
Ja, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die tatsächlich, ich weiß nicht, irgendwie hat da jeder von diesen Actionstars hat sowas, ne? Irgendwie, keine Ahnung, Neeson, Keanu Reeves, hier, Tom Cruise, Jack Reacher, also alles das Gleiche, alles die gleiche Story. Denkt euch mal was Neues aus.
Tom Cruise rennt mehr als die anderen.
Ja,
es gibt so viele Szenen in Tom Cruise Filmen, wo er richtig sprintet.
Ja.
Oder auf einem Motorrad.
Oder an einem Heli hängen. Ja.
Könnt ihr mal ein Trinkspiel draus machen, ne? Jedes Mal, wenn Tom Cruise rennt, müsst ihr einen Shot trinken. Kriegt ihr das Ende vom Film nicht mehr mit.
Ja, gut. Richtig, dann also Sadoka greifen an und so. Ist eigentlich auch ganz. Ich finde, die Sadoka sind extrem gut inszeniert im Film. Tatsächlich, die gefallen mir richtig gut, auch so mit ihrem komischen Logo und
ihrer eigenen Sprache, das fand ich ein bisschen, habe ich gedacht, war beim Buch auch nicht so, oder? Das ist dann noch, sie sprechen Sadoka?
Nee.
Aber eben war aber eigentlich ganz cool, so fügt so ein bisschen was zu ihrer Mystik hinzu.
Ja, ich fand, man konnte sich die im Buch jetzt nicht wirklich gut vorstellen. Es waren da irgendwie irgendwas zwischen Elitekriegern und krassen Schlechtern und man denkt sich immer so, wie ist man das denn gleichzeitig?
Und Ex-Knackis.
Genau, und Ex-Knackis auf dem Gefängnisplaneten und so. Da fand ich die Inszenierung, hat es wirklich gut rübergebracht, dem ein Bild zu geben. Also die wirkten krass, sie wirkten ein bisschen blutrünstig, aber auch diszipliniert. Ja, also fand ich, das hat ziemlich gut funktioniert.
Ja.
Und ja, die holzen sich dann da durch, ne? Und wie ist denn das? Jetzt ist bei mir auch schon ein bisschen her. Wie ist denn das? Wie fliehen denn Paul und seine Mutter nachher? Nicht so wie im.
Ja, aber relativ ähnlich. Also, ich habe auch dann. Also, eben, es gibt dann. Man sieht dann, wie bei Paul sich jemand reinschleicht und später, ich glaube, Duncan eben, der schafft es ja dann auch da erstmal raus.
Ja.
Und sieht dann, dass keiner mehr im Zimmer ist, ne? Und denkt dann, ah fuck, jetzt haben sie Paul. Und
stimmt,
dann,
ja.
Ich glaube,
ja.
Ich weiß nicht, ob es dann währenddessen oder danach ist, während diese ganzen Gebombe und sowas, da cuttet es dann zu denen, wie sie eben in diesem Ornithopter sitzen, eben Paul und Jessica. Jessica eben mit verbundenem Mund, eben, weil sie das ja wissen mit ihrer Stimme. Und es war dann doch relativ ähnlich, glaube ich, aber eben da wollte ich dich ja nochmal fragen, ob du noch weißt, wie es genau im Buch war, weil da war es dann im Film so, dass sie ja dann. Er dann, und es kann sein, dass es im Buch auch so war, mit seiner Stimme dann den einen von denen dazu bringt, den Gag zu removen bei Jessica, weil der andere taub war, ne? Das war ja im Buch auch so. Die andere Wache.
Ja, das war auch im Buch so, dass er das, und sie dachte, er ist noch nicht bereit und so. Und
genau, und dann macht sie das im Film und sagt ihm direkt, er soll den anderen töten. Macht er dann auch und dann, ja.
Aber halt, also dass irgendwie der Baron die nochmal anguckt und dass sie da so betäubt liegen und so, ne?
Ah, nee, stimmt, ja, das war ja auch da alles noch. Nee, da, man sieht nicht, wie der da während dem oder nach dem Kampf da noch reinkommt. Genau, das cuttet direkt zu dem.
Die Baron-Peter-Geschichte haben sie sozusagen ausgespart, weil. Und Paul ist ja, glaube ich, da sogar wach, kriegt es so halb mit oder so, keine
genau.
Ahnung.
Stimmt.
Ja, ist auch nicht wichtig, ne? Braucht man nicht, aber haben sie halt rausgelassen.
Ist auch vom Pacing her verständlich, ne? Weil wenn du da noch eine Baron-Szene, dann wäre es ein bisschen komisch.
Die Erklärung, warum die weggeflogen werden, kommt ja dann im Heli. Also im Heli sagen die doch, glaube ich, dass sie die aussetzt. Oder irgendjemand fragt doch, warum sie nicht gleich umbringen. Und dann sagt der andere, ja, wegen der Hellseherin und sonst was. Das kommt im Buch ja eigentlich in der Peter-Baron- ohnmächtige Gefangene-Szene und da haben sie es halt sozusagen da zusammengepackt.
Genau, ja, eben, das war auch eigentlich sinnvoll. Und eben, und ich wusste dann nur nicht mehr, also wie gesagt, also sie bringt dann den einen dazu, den anderen zu killen. Er will sie dann, aber nachdem er dann wieder, dann sagt ihm wieder der Pilot was, dann wacht der andere so ein bisschen auf sozusagen aus dieser Voice-Trance und will dann sie killen und sie sagt direkt, nee, stopp. Und killt ihn dann selber mit dem Messer. Und ich weiß gar nicht, wie sie dann, ich glaube, der Typ will dann also macht dann quasi Autopilot an und will die dann rausschmeißen und dann überwältigen sie ihn irgendwie. Aber eben, das war im Buch ein bisschen anders, dachte ich, ne? Also, weil Paul irgendwie auch einen so krass gekickt hat, dass er dann daran gestorben ist. Ich dachte nicht, dass Jessica direkt einen ersticht im Buch. Aber kann mich auch falsch erinnern.
Nee, aber ich glaub's auch nicht. Aber ja.
Ist auch nicht so wichtig.
Nee.
Aber ja, war auch, also in beiden eigentlich, also Buch und Film eigentlich eine ganz coole Szene.
Ja, und gleichzeitig, also die schmieren ja dann ab und so und irgendwie, da hat hauptsächlich meine Erinnerung aufgehört an den ersten Film irgendwie, aber geht da noch ein bisschen weiter. Gleichzeitig gibt's ja hier die Konfrontation Baron Herzog in dem Raum mit der, also sozusagen die Giftszene. Schade, weil es ein bisschen kürzer ist als im Buch, ne? Es geht relativ zügig.
Und auch, das war aber dann eben davor noch, oder war das? Ja doch, er muss davor gewesen sein mit Yue, ne, weil eben das hatten wir auch schon, dass der Baron selber ihn dann killt, ne, war ja im Buch auch nicht so ein kleiner Unterschied, ne, aber der Buch Baron ist schon ein bisschen eigentlich interessanter, ne, ein bisschen zweidimensionaler als der Film Baron, weil er so der typische Bösewicht ist, ne, der stabbt ihn dann und dann ist fertig.
Ich fand auch, das hätte es auch nicht gebraucht, dass der, also auch nicht dafür, dass der Baron irgendwie furchteinflößender wirkt oder so. Ich meine, okay, mit seiner komischen Eisenwirbelsäule und den Suspensoren und so, da kommt er ja so hoch und wirkt so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Serpent. Aber es ist einfach nicht sein Charakter, ja. Der Typ ist ein Mafia-Boss, der bringt Leute nicht selber um. Und das finde ich ein bisschen schade, also es tut dem Film keinen Abbruch, aber es ist auch eine unnötige Abweichung.
Das stimmt.
Wenn man Peter, weil Peter ja nicht so an sich keine wichtige Rolle hat, dann hätte man es auch Rabban machen lassen können.
Ja.
Weißt du, und dass der Baron sich zurücklehnt und haha und dann das Zeichen gibt irgendwie so mit der Hand, weißt du, und Rabban dann von hinten.
Zack. Ja eben, ich wollte gerade sagen, na, schön von hinten, das wäre noch schön symbolisch sozusagen. Ja.
Ja. Also das hätte ich irgendwie besser gefunden tatsächlich. Ja, mein Gott.
Ja.
Wenn man nicht viel zu kritisieren hat, dann kritisiert man halt auch Kleinigkeiten. Aber.
Ja. Und eben dann die Giftzahn-Szene. Wie gesagt, im Film ist er, also im Buch dreht er sich ja dann, also er läuft ja schon ein bisschen vom Duke weg und dreht sich dann da über seine Geheimtür in der Wand da weg. Und im Film fliegt er dann einfach hoch, weil er direkt vor ihm ist, ne, also er killt dann Yuen, ist dann schon direkt neben ihm und der Duke faselt irgendwas, dann muss er sich reinlehnen und macht aber davor noch sein Schild an, ne, das war ja im Buch, glaube ich, nicht so. Eben macht sein Schild an und dann kommt
das
Gas. Ah,
im Buch wurde aber auch thematisiert, dass er immer ein Schild auf niedriger Frequenz laufen hat und auch, also,
stimmt,
glaube am Anfang der Szene sozusagen, bevor, da ist er ja noch am Essen.
Ja.
Und weil wir nämlich noch drüber gesprochen haben, wie man isst mit einem Schild.
Ganz langsam.
Aber wahrscheinlich, wenn man ganz, genau, ganz langsam.
Gut, dann würde er, wollte gerade sagen, würde eigentlich nicht so fett sein, weil wenn man langsam isst, ist man ja auch eigentlich schneller satt, weil er durch das ganze Schlingen ist ja eher so, dass man dann nicht.
Stimmt schon.
Ja. Aber gut.
Wenn man den ganzen Tag langsam isst, dann wird man auch fett, ne?
Das stimmt auch. Genau, und da fliegt er ja dann so hoch an die Decke, da, um dann dem Gas auszuweichen, alle anderen kratzen ab.
Das finde ich wiederum okay, also weil das mit dieser Geheimtür, durch die er sich durchdreht, ist schwer vorzustellen.
Nee, eben,
also,
das ist auch ein bisschen eher Zufall dann oder Glück auch ein bisschen und im Film ist dann auch mehr, okay, wir wissen ja, er macht das ja eh viel mit seinen Suspensoren da und dann eben hebt er halt ganz ab.
Im Buch wirft er sich doch so nach hinten und kommt quasi glücklicherweise an den Mechanismus und dann dreht es ihn raus.
Ja, eben. Was auch natürlich... Ja, so oder so. Ich meine, so wie der zum Film Baron passt es natürlich so besser, dass er dann auch vorbereitet war und einfach hochfliegt, quasi als intentionale Reaktion. Aber zum Buch Baron passt eigentlich auch die Szene ganz gut im Buch, so von dem her, ja, ist beides okay.
Ja, und dann gibt es nur noch sozusagen die Wüstenepisode von.
Ja. Und ich fand dann ab da war es dann so ein bisschen, also es war dann immer noch gut und interessant, aber ich finde so von der
Ja, deswegen habe ich das auch wieder vergessen.
eben die ersten 90 Minuten, sage ich jetzt mal, oder ja, bis dahin waren irgendwie kurzweiliger als ab da bis zum Ende, fand ich. Aber klar,
Das
weil es halt
stimmt.
auch ein bisschen, so wie auch die Buchkapitel, auch dann manchmal ein bisschen so, ja, mit Paul und Jessica in der Wüste. Das haben sie ja relativ kurz gehalten im Film eigentlich. Und von dem her war es okay und auch nicht so viel, eben, dass sie da in dem Zelt sitzen, ne, da heulen sie beide ein bisschen rum oder Jessica vor allem, aber auch dieses ganze, dieses arrogante Gehabe von Paul kommt im Film nicht so rüber, was aber auch okay ist, weil, wie gesagt, das nervt ja auch ein bisschen im Buch. Und das als, ja, wird als Charakter natürlich dann auch ein bisschen anders dargestellt, kommt er dann im Film fast schon ein bisschen besser weg eigentlich.
Ja, absolut, ja. Ist mehr der Held.
Genau. Aber ja, wie gesagt, als Filmschauer ist dann auch besser so eigentlich, ne? Also.
Der Filmschauer. Ja, da, eben da, also tun sie sich da halt dann durch die Wüste irgendwie.
Genau, auch mit dem eben, da versuchen sie den Fremen Walk und dann kommt auch ein Wurm, dann sind sie da auf Drum Sand, ne? Und dann merken sie, Scheiße, jetzt müssen sie rennen. Also ist ja auch alles relativ nah am Buch auch.
Aber da kommt dann auch doch dann direkt auch Idaho, ne? Und findet die, oder?
Ja, doch, stimmt, das ist aber davor noch, glaube ich sogar.
Ja, eben.
Es gibt eine kurze Szene zwischen Idaho und Kainz sogar, als er dann irgendwie rausfliegt und dann bei Kainz landet in der Nähe und die dann kurz reden.
Ja,
Und dann fliegt er zu denen, ne?
und dann gehen sie doch mit Idaho in die Forschungseinrichtung von Kainz. Das kommt alles noch, bevor sie Stilgar
Ja.
treffen. Wie ist denn das im Buch? Auch so, oder? Doch, auch so,
Ja,
ja.
also, ja, es ist ein
Idaho
bisschen.
findet die, genau, weil die sehen doch diesen Ornithopter und dann
Genau.
ist nämlich auch Idaho eben.
Dann
Ja.
ist es Idaho, aber dann heißt es ja wieder, weil sie gehen dann aber ohne ihn weiter, glaube ich, im Buch, weil dann heißt es wieder, Idaho musste wieder weg, weil er nochmal zurück wollte, um irgendwie, was weiß ich, nach Gurney oder sowas zu gucken. Also man hat dann gar keine direkte Interaktion mit Idaho im Buch. Und das fanden wir auch ein bisschen komisch, weil es nur hieß, er fliegt uns hinterher und er ist jetzt da und er stand aber schon wieder im nächsten Kapitel, als es mit denen weiterging, reden sie davon, dass er kurz da war und dann aber wieder gegangen ist. Und dann treffen sie selber dann nur Kainz in dieser Basis. Das fand ich im Film zum Beispiel auch deutlich besser.
Ach, ist der im Buch da nicht dabei?
Nee, ich glaub's nicht. Also ich glaube, der fliegt dann weg
Aber
und
dann,
dann.
wie stirbt er im Buch dann?
Ich glaube, es heißt halt irgendwie, er hat es dann nicht mehr zurückgeschafft, weil er eigentlich dann zu denen wollte wieder. Und das war ein bisschen, eben, das fanden wir auch ein bisschen komisch, kann mich noch erinnern im Buch, dass es so ein bisschen unklar war oder dass es ein bisschen indirekt einfach erzählt wurde über Idaho, dass man gar nicht mehr ihn in Aktion gesehen hat auch.
Ah, sieh ich
Weil
mal.
eben im Film fand ich es auch besser dann, dass er dann mit denen in diese Base geht und die dann noch verteidigen kann dort.
Ja. Aber das könnte Implikationen haben.
Da habe ich jetzt, nachdem du das vorhin gesagt hast, auch gedacht.
Ja, spannend, spannend.
Weil ich meine, im Film ist dann so, dann kämpft er da gegen die Sadoka vor der Tür und rafft einige
Ja.
dahin und kriegt dann aber eben selber ein Schwert in den Bauch, aber es finisht ihn keiner, ne? Also es ist, ja, also es ist natürlich stark impliziert, dass er dort stirbt, aber. Ja, man sieht es jetzt nicht final, ne? Also ihm wird jetzt nicht die Kehle durchgeschnitten.
Ja. Ja, ich guck gerade noch mal kurz. Aber ich hab da auch tatsächlich notiert. Kampfgetümmel vor der Tür, Idaho tot, Tür verriegelt. Schnell zur Geheimtür, Leuchtpfeile, die verlöschen. Also
Also,
hier und
okay, also
da.
ich hatte das echt, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt meine Notizen nicht parat, vor allem habe ich es ja auch.
Paul und Jessica, Idaho, Kainz und Fremen kommen. Schild, Leskern, Bombe, subatomare Fusion. In Fremen Versteck, Kainz fragt sich, warum er hilft.
Ah, ich glaube, es kann natürlich sein, dass er da dann wieder dazu kam, als die schon dort waren und dann aber auch die Sadoka kommen. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube,
Ja,
also von
sie haben,
der.
er ist mal gegangen und dann warten sie auf ihn und dann kommt er irgendwie nicht mehr.
Eben, und so hatte ich das Erinnerung, dass er dann da gar nicht mehr. Ja, aber kann natürlich sein, dass er da dazu kam, aber dann auch direkt die Sadoka gekommen sind. Sadokan.
Sadoka. Nee, weil ich glaube nämlich auch, dass er eben auch ziemlich deutlich im Buch als getötet. Mein gut, wenn sie sagen, ja, der wurde da irgendwie getötet, aber ich glaube, dass es klar war allen, dass er tot ist, zumindest.
Ja, eben.
Naja, sei es drum, wir verkünsteln uns hier echt zu lange am ersten Film.
Ja.
Ja, Flucht aus diesem Laboratorium da in den Sturm rein und so, alles wie im Buch eigentlich, ne? Absturz wie im Buch.
Genau, was ich aber besser fand als kleines Detail zum Beispiel im Film war.
Detaillieren Sie.
Weil, kann ich mich noch dran erinnern in der Folge, als wir es im Buch davon hatten. Weil ja dann Besser. Weil der Jessica hat ein bisschen Panik schiebt, dass sie dann da den Sturm hochfliegen und Paul rezitiert dann diese Litanei der Angst oder wie auch immer. Und im Film fand ich das besser, weil Jessica das dann sagt, um sozusagen die beide so ein bisschen zu beruhigen. Und das fand ich besser, weil eben sie auch ein bisschen stärker sozusagen dann dargestellt wird, weil im Buch war das ja dann ab dem Zeitpunkt schon so, dass Paul sie immer so ein bisschen beruhigen musste. Ja, eben. Das hat auch ein bisschen genervt, weil man noch denkt, naja, ich meine, er ist irgendwie 17 und sie ist Bene Gesserit und irgendwie 45.
15, oder?
Oder 15 von mir aus. Dann, ja, eben war das auch einfach glaubwürdiger und auch einfach für sie irgendwie eine bessere Szene so. Aber eben, ja.
Was ich auch spannend fand, war, dass diese ganze Stilgar-Treffen-Geschichte tatsächlich eins zu eins wie im Buch war.
Ja, genau, auch mit ihm, als Paul dann den anderen überwältigt und da hochkrabbelt, ja. Ne, und dann Johnny da sitzt. Ja. Fand ich auch witzig, konnte mich auch nicht mehr so dran erinnern.
Auch Jessica, das, ihn überwältigt und dann zack.
Dachte ich auch noch, dass es wahrscheinlich im Film gar nicht so sein wird, aber war dann doch so und dachte, ja, okay, das da haben sie zum Glück im Film die Sadoka nicht so krass aufgebaut als Übergegner, also schon auch, aber nicht so krass, dass man jetzt dann, dass da irgendwie die Relationen verloren gehen, ne, weil der Jessica ihn mal kurz mit einem Move da überwältigt. Aber eben, es war dann im Film ein bisschen glaubwürdiger. Und dann auch eben direkt die Challenge macht eigentlich auch Sinn, ne, von Jarmis, der dann sagt, hier, Jessica hat dich doch gerade besiegt und jetzt will ich eigentlich gegen sie kämpfen und so. Und dann, ja, wie gesagt, Paul tritt dann auch direkt hervor und sagt, okay, ich mach's.
Ja, das ist ja auch von den Dialogen sehr buchartig, nur halt nicht in der Abfolge sozusagen.
Ja, genau. Und er sagt ja dann auch, das fand ich auch witzig vom Begriff her, sagt ja Stilgar dann, ja, nee, sie ist unsere Sayadina, sie kann nicht selber kämpfen. Wusste nicht mehr, dass, also, klar, würde man sich an solche Begriffe nicht erinnern, aber fand ich auch witzig, dass es auch so erwähnt wurde dann im Film. Und auch eben die Sache bei dem Kampf dann, dass Paul ihn fragt, eben ob er sich ergibt, nachdem er die Klinge an seiner Kehle hat und Stilgar sozusagen sagt, hey, will er ihn verarschen oder?
Ja.
Das fand ich auch ganz cool, dass sie das übernommen haben.
Ja, das haben sie ziemlich gut integriert eigentlich.
Ja. Ja, und das war's ja dann im Prinzip auch, oder? Also dann, ne, laufen sie halt zusammen los und er sagt, okay, ihr gehört jetzt zu
uns. Ja gut, im Film will die Mutter dann, dass sie irgendwie eigentlich fliehen und er sagt, nee, er wird gern bleiben und sie ist dann okay damit.
Genau, sie will eigentlich nach Kala dann. Ne? Und,
ja, weil also das hatten sie im Buch eigentlich schon aufgegeben, ne? Da jetzt irgendwie richtig wegzukommen und vor allen Dingen hat Paul ja da auch schon die Sachen also auch schon ein bisschen den Ton angegeben. Ne?
Ja. Ja, eben, hat er dann auch gesagt, nee, hier, das ist unsere Chance. Und was ich auch witzig, was ich auch ganz cool umgesetzt, gehe ich jetzt nochmal ein bisschen zurück, fällt mir jetzt gerade ein, weil er auch den Ring schon hat, ne, Paul, also den Dukal-Ring, dass eben Ewer den Helikopter und sowas vorbereitet hat für die, konnte ich mich auch nicht mehr erinnern aus dem Film, als wir es dann gelesen haben, dass Ewer das tatsächlich auch gemacht hat.
Ja, ja.
Und auch eben dieses Framekit und eben den Ring und sowas da reingepackt hat, ja.
Naja, sie also sagt ja auch. Ist
natürlich auch wichtig, ne, aber, ja.
Leto, ne, dass er da guckt, dass sie rauskommen und so, ja. Also. Ja, kriegen wir den zweiten Film jetzt noch hin? Oder machen wir eine zweite Folge mit dem zweiten Film?
Können wir auch machen. Ich weiß es ja. Ich meine, wenn wir so Szene für Szene oder Plotpoint für Plotpoint durchgehen, dann ist es wahrscheinlich besser.
Vermutlich, gell, weil da ist halt auch mehr Abweichung. Ja, dann machen wir das doch. Dann sprechen wir jetzt noch ein bisschen über die Besetzung im ersten, oder?
Ja. Stark.
Besetzung stark.
Insgesamt
absolut richtig stark.
Es gibt ein paar Ausreißer.
Ja, wobei die auch funktionieren, finde ich. Also
auch Ausreißer nicht unbedingt im negativen Sinn, einfach nur auch von der Wirkung als Charakter, auch wie man sich es dann im Buch vorgestellt hat. Ne? Weil also, wobei auch Duke Leto eben, ich hatte ja schon noch eigentlich Oscar Isaac vor Augen als den Duke, aber trotzdem habe ich irgendwie im Buch für mich war er trotzdem irgendwie ein bisschen.
Ja.
Hatte er ein bisschen länglicheres Gesicht, keine Ahnung, und vielleicht kein Bart, aber es passt trotzdem voll gut, so wie es.
Für mich hat das genau getroffen, also den kann ich mir genau so vorstellen. Also es ist auch lustig, weil ich meine, klar, hab schon mal gesehen, das hat natürlich meine Vorstellung irgendwo beeinflusst. Mhm. Aber als ich es dann nochmal gesehen habe, dachte ich, ja, genau so.
Ja, okay.
Das passt wie Arsch auf einmal. Nee, auch, also auch, ich finde auch, wie er ihn spielt, super. Ja, also
genau, da finde ich da
richtig stark. Ja,
das passt mega gut, so die diese Ausstrahlung, die er hat und sowas, ne?
Ja.
Und auch seine Stimme und so.
Ja. Auch wieder die Flugszene, ne? Also echt richtig gut umgesetzt. Obvious, Timothy Chalamet passt für mich auch perfekt. Ja. Gut, ich glaube, der passt so gut und war natürlich auch der Posterboy.
Nee, eben, den konnte ich mir auch nicht anders vorstellen.
Genau, dass das sozusagen die Vorstellung natürlich auch schon echt maximal geprägt hat, ja, ne?
Und bei Juhe zum Beispiel auch mit so einem Nebencharakter, war es eigentlich ähnlich bei mir. Also, wobei ich, als ich ihn jetzt gesehen habe, wieder im Film, sah er dann doch ein bisschen anders aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber ich habe ihn mir zumindest so versucht, also das war schon sehr nah trotzdem an der Filmfigur. Ja, ich habe dann nur gedacht, weil ich mal drauf geachtet habe, auch eben das diamantene Tattoo auf der Stirn, ne, ist ja doch relativ klein. Ich hätte mir irgendwie im Buch größer vorgestellt.
Ja, und hat er nicht hat er nicht auch irgendwie lila Lippen oder sowas?
Ah, das kann sein.
War da in der Beschreibung her, was. Also, er ist ein bisschen ikonisierter sozusagen im Buch als dann im Film.
Genau. Er bleibt wach, bis die Lippen wieder lila sind.
Ich atme immer erst, wenn meine Lippen lila sind.
Genau. Weil keinen Lippenstift mehr. Ja.
Rebecca Ferguson.
Habe ich mir dann eigentlich auch so vorgestellt, auch als Buch Jessica. Also, schau nicht abgewichen von ihr dann.
Ja, also vom Gefühl her war sie in meiner Vorstellung ein bisschen anders, wobei ich dir gar nicht sagen könnte, was.
Ja, so ähnlich war es bei mir beim Duke irgendwie.
Okay. Ja, also. Passt super, irgendwie war sie in meiner Vorstellung, ist ein bisschen anders, aber ja.
Ja. Und ja, ich meine, Dings, Josh Brolin, Gurney, also eigentlich nicht hässlich genug. Auch seine Narbe ist relativ unscheinbar, finde ich.
Ja, es ist interessant, bei dem Charakter habe ich mir echt viel Gedanken gemacht. Weil ich mir den anders vorgestellt habe, irgendwie kleiner, dicklicher und noch hässlicher.
Eben kleiner und dicklicher war bei mir aber auch.
Aber, also es kann auch durchaus sein, dass es so beschrieben wird, aber jetzt mal ganz ehrlich, Josh Brolin von der Optik her macht einfach viel mehr Sinn. Ja. Weil in der Kampfszene mit Paul dachte ich dann, naja klar, das ist ja irgendwie auch Kampfmeister oder so, ne? Also es macht keinen Sinn eigentlich, dass er, also klein, okay, man kann auch als Kämpfer klein sein, gell, aber so dicklich und irgendwie eher so ein rundliches Ding, das macht eigentlich keinen Sinn.
Was ich jetzt so gerade gedacht habe, ich glaube, es gibt aber keine Szene, also ich glaube, man sieht mal sein Ballyset und er sagt dann auch noch Paul am Anfang von dieser Szene, als sie dann da kämpfen, er soll ihm lieber was spielen, aber ich glaube,
stimmt.
Und er haut ja auch so Zitate und sowas raus, ne, aber ich glaube, man sieht ihn nie was, tatsächlich was spielen.
Nee, stimmt. Da stimmt.
Hätte man vielleicht eben noch reinbauen können, aber ja.
Aber eben, ja, also und dann dachte ich nämlich nachher, dass die Besetzung eigentlich besser ist als meine Vorstellung, ja. Auch wenn die von mir aus im Buch sogar so steht, aber ganz ehrlich, so macht es viel mehr Sinn. Na, also Josh Brolin ist der bessere Gurney Halleck.
Ja. Genau, und ja, Duncan als Jason Momoa finde ich auch total passend.
Super.
Also es war doch nur witzig.
Richtig gut.
Ist auch eher eine Jason Momoa spezifische Anmerkung eher, dass es gab mal eine Szene, wo er irgendwie keinen Bart hat und ich habe gedacht, nee, Jason Momoa sollte sich nicht rasieren. Der braucht einen Bart irgendwie, der funktioniert in meinem Kopf ohne Bart nicht so. Ja, aber gut.
Ja, ist schon besser, Also, ja.
Aber eben, was ich halt cool fand, vor allem in der Filmumsetzung an ihm, dass er einfach auch mehr Kampfszenen bekommen hat, die man im Buch jetzt nicht unbedingt gesehen hätte oder gelesen hat, auch dann eben da gegen die Sardauka und so.
Ja.
Das war eigentlich schon ganz nice, eben weil er im Buch manchmal ein bisschen kurz kommt, aber ja.
Ja, er ist da tatsächlich auch echt nicht so im Fokus.
Na, und dann der Einzige, finde ich, eben, der dann im, ja, aber das liegt auch einfach an der Screentime, ne, als Charakter natürlich im Buch besser rüberkommt, ist vielleicht Harvard und wo auch die Vorstellung irgendwie anders war, ne, ja. Und auch nicht, also ich stelle mir in meinem Kopf immer noch anders vor, nicht als den Film Harvard.
Nee, überhaupt nicht. Also ich fand, er hat funktioniert. in dem Kontext, in dem er im Film integriert wurde. Wahrscheinlich funktioniert der auch besser als klein und dicklich, als der Kampfmeister. Aber ich hatte wirklich, also spannend, ich hatte so einen total ausgemergelten, dünnen, älteren, so ein bisschen Falkengesichtszüge, weißt du?
Ah, okay.
So ein bisschen so.
Ja, das schon, aber ich hatte mir
scharf geschnitten.
Okay. Also dünn und ausgemergelt war er bei mir eher nicht. Eher so ein bisschen ja, so ein ja, weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben irgendwie, wie man sich das dann vorstellt, aber weil er ja auch eigentlich der Chief of Security ist, ne? Also erwartet man schon, dass er auch so ein bisschen kräftiger, in Anführungszeichen, aussieht, dass ich eher so ein bisschen.
Ich hatte nie die Assoziation, dass Harvard ein Kampf-Chief
Security hat, eher also Spion.
Genau, ne, ja, also. Wenn was passieren würde, würde eher Idaho oder Halleck anschlagen. Harvard koordiniert es und ist sozusagen für mich eher so ein Bürokrat, aber trotzdem kein Dicker, sondern eher ein Dünner. Also jetzt auch nicht The Machinist ausgemergelt, sondern aber halt so, weißt du, so ein eher so ein Marathonläufer, weißt du, so von der Figur her so.
Eher so ein Peter.
Ja,
nee, absolut. Bei mir war er schon irgendwie ein bisschen robuster, sag ich jetzt mal.
Okay.
Aber schwer zu beschreiben.
Aber so oder so hat er halt nicht, hat er jetzt im Film nicht die Buch-Evozierung getroffen.
Nee.
Nicht tragisch, aber ja.
Ja, eben. Also dadurch, dass es auch diese ganze Storyline mit Jessica und sowas da nicht gab, hat er eh nicht so viel Tiefe und dann ist auch okay, wenn es dann nicht so jetzt irgendwie bewältigend ist. Also hat seinen Job getan so ein bisschen und das war es dann auch. Ne? Ja. Kommt er dann auch im zweiten nicht mehr vor. Ja, von dem her.
Die Harkonnens, ne, der Baron Stellan Skarsgård funktioniert super, finde ich. Also das habe ich mir dicker vorgestellt.
Ja, das stimmt.
Aber ansonsten passt's. Also, ist auch von der Stimme her natürlich super und,
Naja, genau so dieser kalte Gesichtsausdruck und so, ne. Das passt schon ganz gut. Und eben Raban als Bautista, das passt natürlich schon auch. Auch wenn ich habe ihn mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich wusste auch gar nicht mehr, dass der im Einsatz schon so viele Szenen hatte. Aber ja, also ich sag mal jetzt, das könnte das auch eher ersetzen, dann würde ich sagen, die Vorstellung, die ich hatte, war schon ähnlich eigentlich, weil ich meine, die Harkonnen sehen alle irgendwie auch einfach ein bisschen grob schlechtig aus, keine Ahnung.
Meistens. Ja, ich hätte mir jetzt da, also Bautista ist halt immer direkt so ein bisschen comical, ne? Mm. Da fällt Rauter eigentlich als der einzige muskulöse Harkonnen beschrieben werden, müsste eigentlich Raban deutlich dicker sein. Also eher, weiß ich nicht, von mir aus, wenn man noch so einen gewaltbereiten, irgendwie so ein Bud Spencer-Typ, weißt du, so ein.
Na, eben, das hat auch noch gepasst. Ja.
Kräftig, aber halt trotzdem, ja, massig.
Also Big Show, wenn man schon einen Wrestler anhören will.
Ja, das hätte gepasst, ne? Da fällt Raute auch mit Dwayne Rock Jones.
Na.
Wäre wirklich muskulös gewesen. Ja. Nee, das passt vom Alter dann doch auch nicht mehr. Gell. Aber ja, hat trotzdem funktioniert, ne? So, ja. Aber man identifiziert halt dann eher irgendwie bei den Harkons im Film wirkt halt eher der Herrscher fett und die anderen sind normale weiße Glatzköpfe.
Genau, sozusagen. Wobei es ja auch bei Raban mal hieß, ne? Er ist, dadurch, dass er noch jünger ist, ist noch ziemlich straff alles bei ihm, aber halt auch schon rundlich, aber halt. Kein Schwabel.
Stimmt, ja, stimmt. Die sind am Anfang im Buch auch ein bisschen mit, also Buch und Film und so, und dann konnte ich nicht so ganz auseinanderhalten, wer Fade Rauter und wer Raban ist sozusagen, aber mittlerweile ist klar. Aber es hatte mal eine Zeit, da war es schwierig.
Ah, okay, nee, ich meine, ja, also dadurch, dass ja eben Fade eh auch im Buch anders beschrieben wird, als er dann später im Film, da kommen wir dann nächstes Mal dazu, dargestellt wird, ging das eigentlich.
Stimmt.
Ja.
Ja, sonst die Fremden halt noch, ne? Chani, Zendaya.
Ja, klar, Stilgar als Javier Bardem passt ja eigentlich auch. Und da fand ich auch übrigens, wenn wir jetzt dann schon so ein bisschen kleiner Ausblick auf den zweiten dann, fand ich im Einser eigentlich Stilgar cooler als dann im Zweier, weil er auch noch so ein bisschen eher der Commander war und auch einfach so einfach ein bisschen resoluter wirkt und nicht so komisch witzig irgendwie wie im Zweier. Dann haben sie gedacht, scheiße, im Einser war zu wenig Humor jetzt. Okay, wer macht das, Stilger? War irgendwie ein bisschen, aber da kommen wir dann vielleicht beim finalen Fazit nochmal drauf zurück.
Ja.
Aber den fand ich eigentlich im Einser cool, auch wenn er eigentlich nur ein paar Szenen hat.
Absolut. Und ich finde auch, also seine Darstellung, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, aber also bei mir ziemlich genau das getroffen, wie ich mir auch irgendwie vorgestellt habe.
Ja, und es passt halt auch so mit diesem leichten Akzent so. Scheint ja auch ganz cool. Ja. Und ja, Kainz halt, ne, als Frau statt als Mann.
Aber, ja, gut, okay, ja, die größte Besetzungsänderung überhaupt. Der weiße Mann wird zur schwarzen Frau.
Na.
Nee, geht. Ich weiß jetzt nicht genau, warum man es gemacht hat, irgendwie, aber kann man ja auch machen. Also, ich habe auch kein
Ändert kein Problem eigentlich
nichts. Nee, ich fand es auch ein bisschen befremdlich, diese Diskussion da bei der Herr der Ringe-Serie, ob man schwarze Hobbits machen kann, ja, natürlich.
Befremdlich.
Also,
befremdlich.
Das, also, weiß ich nicht.
Ja, gut, wobei da bin ich irgendwie auch eher so, dass ich sage, naja, dann holt die, darf man das sagen, kann dann holt die Schwarzen halt irgendwo anders rein, aber
vielleicht nicht mal gut, Hobbits, je nachdem, schwarze halt Zwergenfrau geht auch nicht, weiß ich nicht, klar, aber
das heißt, es geht Fantasy, nicht, ich meine, eben, im Endeffekt ist es auch irgendwie egal, ein bisschen hat es mich trotzdem auch rausgenommen, ehrlich gesagt.
Und schwarze Elben gehen auch nicht. Also für die Ultras sozusagen war das ja irgendwie alles problematisch, alles drei.
Es kommt halt auch ein bisschen drauf an. Ich meine, dafür gibt es dann, aber das ist ein eigenes Thema dann, was auch einfach so die geologischen Voraussetzungen sind. Weißt du, ich meine, das hat natürlich trotzdem auf lange Sicht einen Einfluss auf eine Kultur, wenn die Elben halt in so einem eher skandinavischen Dings aufwachsen. Ja, aber klar, es kann natürlich trotzdem, im Endeffekt ist es auch egal. Also ich hänge mich jetzt da auch nicht dran auf. Ich fand es nur manchmal ein bisschen zu viel des Guten, aber ja. Ich fand die Serie ja eh nicht so gut. Also.
Ja, ich finde den Punkt valide in Geschichtsdarstellung. Ich habe wirklich als Historiker meine Probleme, wenn irgendwelche englischen Königinnen oder Könige dann irgendwie einfach, weil man sagt, ja, aber Schauspieler und Diversity. Nee,
das stimmt.
Das ist ein bisschen schwierig, wenn du wirklich eine historische Darstellung machen
klar,
willst. Im Bereich Fantasy, finde ich, sollte das kein Argument sein.
Nee, weißt ja, du? Also wie gesagt, das ist okay, aber irgendwie, ja, wie gesagt, ich finde, ja, so überzeugend ist irgendwie trotzdem auch nicht, keine Ahnung. Aber
ja, ich meine, auf der anderen Seite könntest du halt natürlich auch sagen, warum haben sie jetzt nicht irgendwie Emma Stone für Chani gecastet, ja, weil halt die Fremen irgendwie ein Wüstenvolk sind und halt einen dunklen Teint haben sollen.
Das ist
halt
die Sache, ne? Also es wird dann tendenziell eher nur in eine Richtung gedreht, aber ja, es ist auch so ein Thema.
Gefährliche Diskussion. Ja. Letztendlich bei Kainz. Es ist scheißegal, es hat mich trotzdem ein bisschen gewundert, warum man das gemacht hat in Form von, weiß ich nicht, war die Überlegung, wir brauchen mehr weibliche Darsteller oder was weiß ich, weil eigentlich ist ja, klar, ist schon noch ein bisschen mehr Männer betont, weil es in den 60er Jahren geschrieben worden, aber
klar.
Ist jetzt auch nicht so, als ob Herbert nicht eben starke Frauenfiguren mit Jessica und Shani hätte. Eben, also,
das finde ich dann eigentlich wichtiger, auch die Reverend Mothers, die ganze Bene Gesserit-Sache.
Ja,
ne? Also,
genau.
Das ist ja dann, ob es dann quantitativ mehr oder weniger sind, ist eigentlich egal, wenn die halt auch sehr einflussreich sind, die dann da sind. Also
ich finde, Kainz hätte ganz gut von Benedict Cumberbatch gespielt werden können, zum Beispiel. Weil er ja eher so ein arroganter ein bisschen und ja, gut, okay, da kommt vielleicht das Fremenitische zu wenig raus, aber
ja. Ja, doch, das stimmt schon, das hat ja schon ganz gut gepasst.
Aber eben, ja, irgendwie so an den hätte ich eher gedacht, deswegen.
Wobei der bei mir in der Vorstellung im Buch auch eher ein bisschen älter war, der war eher so um die 50.
Stimmt.
Und ich habe ihn mir eher mit weißen Haaren vorgestellt, so, also volle weiße Haare, weißt du? So ein bisschen wie Oscar Isaac, nur weiß und ohne Bart.
Ja, ne, so ganz weiß hätte ich jetzt nicht
weiß,
gesagt.
Nicht weiß-weiß, aber halt
so
Silber.
Ja, so ein bisschen.
So mit das, weiß mit Spice durchsetzt sozusagen. glänzt ein bisschen.
Aber stimmt schon, ja, also so ein bisschen in die Richtung, ja, aber gut. Ja.
Aber eben jetzt einen spontanen Schauspieler hätte jetzt die Bezeichnung auch nicht unbedingt.
Aber eben, also es hat funktioniert.
Viggo Mortensen.
Ja.
Vielleicht.
Stimmt, ja. Ja, auch möglich.
Naja, aber eben, wie gesagt, im Endeffekt, ja, der Charakter kam ja trotzdem rüber. Und hat er eh nicht so viel im Film, von dem her.
Ja, ne, sonst, ich glaube, dann haben wir alle, also auf Wikipedia sind zwar noch Einträge für die ehrwürdige Mutter und für den Gesandter des Imperators, aber die sind ja jetzt wirklich egal. Ja. Und Yamis, aber auch der, wie jetzt, weiß nicht, habe ich mir im Buch anders vorgestellt, aber.
Ich glaube auch bei der ehrwürdigen Mutter, ich glaube, da hatte ich mich sogar erinnert, wie die aussah im Film und habe sie mir dann auch im Buch so vorgestellt. Passt eigentlich auch.
Ja, ich meine, es hätte. So eben, das hätte genauso gut hier Dings sein können, irgendwie. Die hier, weißt du, auch bei James Bond, die alten Frauen.
Ah ja, witzig, an die habe ich auch gedacht, gerade als du das gesagt hast, aber ich wusste auch ihren Namen nicht.
Ja, genau. Frauen interessieren uns.
Alte Frauen, wenn alle von der gleichen gespielt haben.
Genau, die sind alles immer die gleichen, sind immer die gleichen Schauspielerin. Ja, Helen Mirren?
Nee. Weißt du? Das ist eine andere. Okay. Die ist schon Dings dabei, aber ist ja auch ein älterer Film. As Good As It Gets mit okay. Jack Nicholson, genau.
Ja, ich sag ja, die sind alle voll, alles gleich. Ne?
Dann google ich jetzt noch. Die Frau von James Bond.
Ja, ja.
Die ist mit Judi Dench.
Ah, ja. Oh, ja, ja.
Stimmt.
Gut.
Naja, war es eh nicht von dem her.
Nee, war es nicht.
Ja, gut, ja, dann gut, haben wir doch länger jetzt drüber gesprochen als gedacht.
Ja, absolut. Ja, das, wir haben uns ein bisschen in den Details verzettelt. Na, aber
könnt uns ja sagen, ob euch solche Filmdiskussionen gefallen oder ob ihr uns widersprecht oder auch nicht.
Ja, und ob es auch einfach kacklangweilig ist. Egal.
Genau.
Trotzdem, ne?
Nächstes Mal dann der zweite und dann, ja.
Also genau nicht so, wie wir es am Anfang gesagt haben, dass wir in der Folge beide Filme sprechen.
Ja.
Change of plans manchmal. Genau. Immer. Sonst wäre er hier nie fertig.
Das stimmt.
Dann?
Ja, dann schön.
Bleibt wachsam.
Dass ihr dabei wart. Genau. Bleibt wachsam. Achtet auf Wurmsignale.
Genau. Guckt euch den Film nochmal an. Und dann bis...
Und dann schaltet wieder bei uns ein.
Nächste Woche, ja, genau.
Bis dann, ciao.
Tschüss.